Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Das war ein kurzer Auszug aus einer Rede, die Sigrid Arnon und Raoul Krauthausen bei der Tagung zum geplanten Bundesteilhabegesetz 2016 gehalten haben. Das Bundesteilhabegesetz ist ein Bündel von Änderungen zu den Sozialgesetzen, die bis dahin gehalten. Hallo in unserer Januarsendung vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, geht es heute um das Thema Inklusion und Aktivismus. Wenn das Thema Inklusion, das ist so ein Begriff, der ziemlich unterschiedlich gedeutet wird, aber natürlich auch eine Definition hat, wenn man danach mal im Internet sucht oder sich damit beschäftigt, hat man verschiedene Schlagworte, die einem ins Auge springen. Da geht es um Gleichberechtigung und um Teilhabe, um Selbstbestimmung, in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, gleiche Möglichkeiten zu haben, trotz Unterschiedlichkeit. Und was mich besonders zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass auf der Seite von Aktion Mensch geschrieben steht, Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Und da bin ich irgendwie stutzig geworden und habe halt auch darüber nachgedacht, wann hat Dazugehören eigentlich aufgehört, natürlich zu sein? Und warum ist das so? Der Neoliberalismus hat unser Denken geprägt. Mensch wird von klein auf nach Leistung bewertet. Und es werden Maßstäbe angelegt, die bestimmte Arbeiten von diesem Leistungsgedanken ausklammern und nicht als wertvolle Tätigkeit anerkennen. Diese Maßstäbe richten sich meistens nach einer kapitalistischen Logik von Verwertbarkeit, sodass Menschen, die dem nicht entsprechen, abgewertet und benachteiligt werden. Außerdem wurden Verbindlichkeit und Fürsorge in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten immer weiter ausgelagert und damit auch Menschen, die darauf angewiesen sind. Durch diesen Ausschluss werden Menschen durch die Gesellschaft behindert. Das ist ein krasser Kontrast also dieser Gedanke, dass Menschen durch die Gesellschaft behindert werden können, ist ein krasser Kontrast zu dem Grundgesetz, was wir haben. Also wenn ich mir zum Beispiel im Grundgesetz den Artikel 3 anschaue, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, dann steht da drin, darf wegen seiner Behinderung nicht benachteiligt werden. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Weil ja die Gesellschaft Menschen aufgrund ihrer Merkmale behindert. So kann man das Ganze auch lesen. Das Grundgesetz formuliert außerdem in diesem Satz die Benachteiligung als aktive Handlung. Und es ist ja irgendwie klar, niemand soll aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Also niemand soll aktiv andere benachteiligen, ist irgendwie auf dem Schirm. Aber Benachteiligung kann auch passiv passieren durch Strukturen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil wenn man das anerkennt, dass Menschen dann auch passiv durch Strukturen behindert werden, würde das eigentlich bedeuten, dass alle benachteiligenden Strukturen verfassungswidrig wären. Und somit kann man diesen Grundgesetzartikel schon mit einer sehr kritischen Brille auch lesen und vielleicht erweitern, um die Strukturen unserer Gesellschaft, dass die da gut passenderweise eigentlich mit rein müssten. Nur ist es so, dass Inklusion nicht nur ein Ziel ist, um Menschen mit Behinderungen teilhaben zu lassen an unserer Gesellschaft, sondern eigentlich sollte Inklusion verschiedenste Menschengruppen betreffen. Deswegen sei hier am Rande nochmal erwähnt, dass Exklusion natürlich anhand verschiedener Merkmale auch passiert. Zum Beispiel Alter oder zugeschriebene Herkunft, psychischer Verfassung, die schon erwähnte Leistungsfähigkeit, die ich in Bezug auf unsere linke Szene übrigens auch nochmal interessant finde anzuschauen. Also diese Umdeutung des Leistungsbegriffs, der in unserer Szene passiert, von diesem kapitalistischen Leistungsbegriff hin zu einem aktivistischen Leistungsbegriff, spielt natürlich für Menschen mit Behinderungen auch eine große Rolle. Und da sind wir schon ein Stück weit beim heutigen Thema gelandet, Inklusion und Aktivismus. Und ich würde euch gerne noch eine kleine Aufgabe mitgeben, den HörerInnen. Welche Ausschlussmechanismen kennt ihr denn zum Beispiel auch in eurem eigenen Umfeld? Und was bedeutet das eigentlich für euren gemeinsamen Aktivismus?
Ja, vielen Dank, Raya, für diese schöne Einleitung, für diese Definitionsfragen und diese spannenden Gedanken auch zum Thema Grundgesetz, was da eigentlich formuliert ist und auch um euch damit einzubeziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzlich willkommen zum Anarchistischen Hörfunk im Januar. Wir haben für euch dieses Mal ein Interview vorbereitet, das wurde schon im September aufgenommen im Rahmen der Libertären Tage mit der Aktivistin Cécile Lecomte. Sie kommt aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und hat dort viel Standing im Klettern und steht aber auch sehr für die Rechte von Menschen, die behindert werden, ein. Außerdem haben wir für euch passende Musik natürlich rausgesucht, wie immer, und zum Schluss noch einige O-Töne gesammelt von Menschen, die eben auch ausgeschlossen sind von der Teilhabe. Wir starten jetzt auch gleich schon mit dem ersten Teil des Interviews, in dem wird Cécile sich selber gleich vorstellen und auch nochmal ihre eigene Definition von Inklusion euch mitteilen und wie das ist, Aktivistin zu sein und behindert zu werden. Viel Spaß mit dem ersten Teil.
Ich bin Cécile, ich wohne in Lüneburg schon seit über 15 Jahren. Ich bin ursprünglich sehr stark in der Anti-Atom-Bewegung vernetzt, heutzutage sehr viel in der Klimabewegung und in der Behindertenrechtsbewegung. Das sind aktuell meine Schwerpunkte und ich klettere gerne in Bäumen, an Fassaden mit Bannern und arbeite sonst auch journalistisch, berichte über Protest und schreibe Artikel über Frankreich, über Deutschland, was alles so los ist, sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch.
Cool, super spannend. Kannst du mal kurz für uns deine Vorstellung des Begriffs Inklusion definieren oder genau uns erzählen, was du darunter verstehst?
Also ich verstehe darunter Inklusion, das ist einfach eine Form, also Teilhabe. Das heißt, dass es möglich sein muss, dass Menschen, egal welche körperlichen Behinderungen, geistige oder so, sie haben, dass sie auch dabei sein können bei Protest. Aber Inklusion ist sogar ein weiterer, ein sehr großer, es umfasst sehr viele, also es geht darum, dass Minderheiten auch nicht ausgeschlossen werden. Und das, also Teilhabe für jeder.
Und würdest du sagen, dass unsere sozialen Bewegungen inklusiv sind?
Die sozialen Bewegungen sagen häufig, dass sie inklusiv sind, sind aber nicht frei von Ableismus, also von strukturellen Diskriminierung. Genauso wie sie nicht frei von Rassismus sind und. Also wir müssen uns bewegungsmäßig an der eigenen Nase fassen und gucken, wo hakt das, wo können wir uns verbessern. Weil die Realität ist, wir sind ja gar nicht so divers, wie wir es gerne wären. Gestern in der Runde von meinem Vortrag zum Beispiel waren keine POC-Menschen da. Bei vielen Veranstaltungen, bei vielen Protestaktionen sind kaum Menschen mit Behinderung da. Also das Thema ist einfach gar nicht so sichtbar. Da müssen wir uns fragen, warum Vielleicht, wenn du zum Beispiel eine Veranstaltung machst und auf deiner Homepage nicht schreibst, wie der Ort zu erreichen ist, ob er barrierearm ist oder nicht, dann Menschen mit Behinderung, die darauf angewiesen sind, auf die Barrierefreiheit, die haben es manchmal satt, jemand nachfragen extra zu müssen, weil es eine Sache, die selbstverständlich sein sollte. Und deswegen bleiben sie dann vielleicht zu Hause, kommen gar nicht zu Veranstaltungen, weil sie keine Lust haben, wieder mal vor der Tür zu stehen, weil da eine Treppe ist und das stand nicht auf der Homepage. Also es fängt da schon an, wie man exkludiert. Also Inklusion ist eigentlich das Gegenteil von Exklusion. Und wir müssen gucken, wo wir noch exkludieren. Vielleicht unbewusst, weil unsere Strukturen so sind.
Du hattest gestern bei dem Vortrag auch so ein bisschen am Anfang darüber gesprochen, wie du Wörter definierst. Ich frage mich gerade, ob wir das nochmal mit reinnehmen. Also wie du dich vielleicht beschreiben möchtest oder wie Menschen oder welche Wörter du verwendest und wie sensibel wir Menschen, die nicht mit einer Behinderung leben, damit umgehen sollten?
Genau, also es gibt natürlich den Hauptbegriff Ableismus, der von einem Großteil der Bevölkerung immer noch nicht sofort verstanden wird. Das ist im Grunde genommen die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Das sind einfach die Barrieren, die die Gesellschaft aufstellt, unter dem Motto, ich werde durch diese Gesellschaft behindert. Klar, ich habe eine Behinderung, aber ich werde zusätzlich durch die Gesellschaft behindert, sodass ich keine Teilhabe habe. Und dann, es ist ja auch in der Community immer sehr ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ich habe gestern definiert, wie ich mich sehe, also ob ich sage Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch oder Handicap und so weiter. Also bei mir kommt es ein bisschen darauf, auf den Kontext an, auf die Emphasis. Also was will ich betonen? Will ich gerade auf Probleme, die ich wegen meiner Behinderung in dieser Gesellschaft habe, werde ich vielleicht sagen, behinderter Mensch. Also deswegen sagen wir, Mensch mit Behinderung, eher wenn der Fokus auf meine anderen Aktivitäten sind, aber trotzdem nicht zu übersehen ist, dass durch diese Behinderung meine Art, diese Dinge zu sehen, eine andere ist, weil meine Erfahrungen andere sind als Menschen, die keine Behinderung haben. Und das Wort Handicap zum Beispiel wird auch sehr stark kritisiert, weil es ein bisschen vermeidet, das deutsche Wort Behinderung zu sagen, als ob man Angst vor diesem Wort hätte. Ich bin Französin und das ist nun mal der französische Begriff für Behinderung. Deswegen neige ich dazu, den vor allem im internationalen Kontext auch zu verwenden. Aber das ist eine persönliche Vorliebe und ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn man im Gespräch ist mit Betroffenen, die einfach zu fragen, welche sensible Sprache, also Sprache ist eine sensible Sache und einfach immer Betroffenen fragen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Eine Frage, die ich hätte, wäre, also du bist ja schon seit fast 20 Jahren aktivistisch aktiv, vor allem im Kletterbereich, nenne ich jetzt mal so. Du hast ja quasi eine Phase gehabt, wo du mit Rolli unterwegs warst und ohne Rolli. Hast du da irgendwie gemerkt in deiner Bewegung oder in den Gruppen, in denen du aktiv bist, dass sich da etwas ändert? Dass Menschen dich anders betrachten oder was dir so aufgefallen ist?
Ja, ich habe großteils eine nicht behinderte Sozialisierung sozusagen, weil ich Aktivismus schon länger mache, bevor mindestens meine Behinderung sichtbar wurde. Und den Rollstuhl habe ich seit circa 3 Jahren. Und klar, das macht einen Unterschied, weil du musst dich ganz viel mehr Fragen stellen. Wie komme ich dahin? Sei es eine Veranstaltung, sei es eine Aktion, sei es ein Treffen von Leuten. Komme ich dahin? Habe ich Begleitung? Gibt es einen Mobilitätsdienst bei der Bahn? Ist die Unterkunft barrierefrei? Viele politische Orte sind nicht barrierefrei, das ist das eine. Es ist auch für Veranstalter super schwer, barrierefreie Orte überhaupt zu finden. Also barrierefrei im Sinne, es kann auch Barrierefreiheit ist auch ein Thema für sensoriell eingeschränkte Menschen. Also es ist nicht nur ein Rollstuhl, ne? Aber meine Erfahrung, meine Sicht natürlich ist aus Sicht des Menschen, der einen Rollstuhl benötigt, um von A nach B zu kommen. Und deswegen sehe ich eher die physischen Barrieren. Und in Gruppen ist nicht immer die Bereitschaft da, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin der Meinung, dass ich nicht nur, ich bin Expertin eigener Sache, ich kann mitteilen, was ich brauche, aber ich erwarte auch Unterstützung. Ich erwarte, dass ich nicht mich immer um alles kümmern muss, was die Zugänglichkeit von Orten angeht, dass ich nicht immer selber im Internet nachschauen muss. Ich erwarte auch, dass andere mitdenken, von vornherein, vor allem wenn es von vornherein mitgedacht wird, ist es auch einfacher, Lösungen zu finden. Und es gibt nicht eine Lösung für alles, das ist mir bewusst, aber ich erwarte Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und Protest erreichbar zu machen. Und meine Erfahrung ist, dass es aus selten böswillig. Also es gibt Fälle, wo man das Gefühl hat, es kommt einfach nicht an. Die Leute achten nicht auf das Thema Inklusion, ganz einfach. Aber es ist eher häufig eher eine, ich weiß nicht, ob es eine Überforderung ist, aber eine, ich habe einfach schon so viel zu tun und wir kriegen es nicht gebacken, alles mitzudenken. Also diese Erfahrung habe ich. Es gibt dann den strukturellen Ableismus. Strukturell, weil du es dir gar nicht bewusst ist. Du wirst für einen Vortrag zum Thema Inklusion oder Barrierefreiheit eingeladen. Du schreibst auf, dass du eine barrierefreie Unterkunft brauchst und so, aber es wird überlesen und dann wird dir ein Hotelzimmer, den es nicht barrierefrei buchen und dann fragst du nach, oh, tut mir leid, wir haben es vergessen. Dann findet man eine Lösung. Das heißt, es ist überhaupt nicht, wir wollen dir gar nichts geben, sondern einfach, die Leute denken einfach das nicht mit, weil es ist noch kein Thema, weil es präsent genug ist. Wir müssen das Thema sichtbarer machen. Da sehe ich einen großen Bedarf. Und dann vielleicht auch noch eine weitere Entwicklung, die ich mit Corona festgestellt habe bei mir, wie man schnell auch aus Zusammenhängen vielleicht rausfliegen kann, zum Beispiel durch diese Verlagerung ins Digitale. Ich bin auch leicht schwerhörig und das Rheuma hat einfach abends zum Beispiel starke Schmerzen, deswegen ist meine Konzentrationsfähigkeit abends häufig nie so dolle. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ey Leute, ich schaffe nur eine Telefonkonferenz pro Woche, was außerhalb von Corona kein Problem war, weil man auch physische Treffen hat und so. Aber wegen Corona hat sich so viel ins Digitale verlagert, dass ich sehr viele Treffen so dadurch verpasst habe. Und dann wird einfach mal häufiger vergessen, dich auf dem Laufenden zu halten. Wird vergessen, das Protokoll rumzuschicken und schwupps, bist du schon weg und abgehängt von den Informationen. Also das ist mir auch passiert und ich kenne andere, mit denen es ähnlich passiert ist, die mit dieser digitalen Welt nicht so gut klarkommen. Und das wird auch nicht immer mitgedacht. Also das ist, wo man sich bewegungsmäßig an die Nase fassen muss, Dinge zu verbessern.
Wir haben ihn so seit diesem Start und lang das Meer nicht gesehen. Irgendwann kommt der Tag, an dem werden wir gehen. Bald bleiben wieder Sinn, macht noch sich selbst festzufahren. Es gibt mehr Abenteuer für uns, als die paar Gefahren. Wär das Leben halt so schwer, wie wir es uns machen. Wär es auch einfach nicht leicht, doch es gäbe viel mehr zu lachen, wenn wir das Flackern entfachen. Denn wir packen den Drachen bei seinen Flügeln und lassen ihn schnappen, lassen ihn fauchen. Denn alles ist alles und ich bin genauso wie du. Alles. Alles ist alles und ich bin genauso wie du. Alles. Wir nehmen uns, was wir brauchen, es ist nie genug. Denn da ist dieser Reflex, lauf wie ein Atemzug. Vom Feuer verzerrt, eine Grenze, die bricht. Da ist die Lust, die dich zwingt. Es ist das Leben, das spricht. Es sagt alles. Ist für alle. Es sagt alles. Ist für alle. Sie geben alles und scheitern mit ihrem komischen Stolz und leben einfach so weiter nach ihren Regeln, was soll's. Wir küssen weder den Staub noch diesen trockenen Boden. Hauptsache wir bleiben uns treu und es wird alles verschoben. Es gibt so viel zu entdecken, irgendwann sind wir verschwunden. Es ist so überflüssig wie Grenzen, leider genauso erfunden. So ersetzbar wie Träume, so verletzlich wie Tanzen. Dennoch versetzen wir Berge, siehst du die Gitter, sie wanken. Wir lassen uns von ihren Lasten unsere Laster nicht rauben. All diese Machenschaften und Schrauben, die sie uns so tief ins Hirn drehen, bis wir sie glauben, denn alles ist alles und sie sind genauso wie du. Alles. Wir nehmen uns, was wir brauchen, es ist nie genug. Denn da ist dieser Reflex, lauf wie ein Atemzug. Vom Feuer verzerrt, eine Grenze, die bricht. Da ist die Lust, die dich zwingt. Es ist das Leben, das spricht. Es sagt alles. Ist für alle. Es sagt alles.
Für alle. Für alle. Für alle. Für alle. Alles ist für alle.
Das war Station 17 mit Streuner von Frittenbude. Vielleicht habt ihr es auch wiedererkannt mit dem Titel Alles für alle. Station 17 ist eine Band, die sich im Krautrock verortet und ist entstanden aus einer Wohngruppe aus Hamburg. Und es sind selber Menschen, die auch mit Behinderung auf dieser Welt leben. Die gibt es schon seit 1989 und nachher bekommt ihr auf jeden Fall noch ein Lied von Station 17 auf die Ohren. Als nächstes spielen wir jetzt den zweiten Teil von dem Interview mit Cécile Lecomte, mit einer Aktivistin, die sich auch für Behindertenrechte einsetzt und im Klimaaktivismus eben teilhat und verortet ist. Und jetzt geht es auch nochmal spezifisch um die Klimagerechtigkeitsbewegung und aber auch Barrieren und ihre Einschätzung dessen.
Du hattest gestern noch erzählt oder gesagt in deinem Vortrag, dass du alles, was so die Mobilitätswende betrifft, es extrem wichtig ist, nicht nur so in diesem Klimabereich zu gucken, sondern eben auch in der Behindertenbewegung, dass diese Mobilitätswende eben auch solche Dinge mitdenkt. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, es gibt meiner Meinung nach keine Mobilitätswende, keine Verkehrswende ohne Barrierefreiheit. Und was häufig passiert, ist auch, dass Menschen mit Behinderung als sogar Argument gegen eine Mobilitätswende, also gegen den Verzicht auf Auto, benutzt werden in der Öffentlichkeit, weil die brauchen doch ein Auto, um zum Arzt zu kommen oder. Ich bin der Meinung, dass wir brauchen barrierefreie Strukturen. Wir müssen die Strukturen schaffen, damit man auf dieses Auto verzichten muss. Und wenn du Konzepte einer Mobilitätswende entwickelst, musst du das mitdenken. Ob dein zum Beispiel Fahrradtaxi auch einen Rollstuhl mitnehmen, einen Platz hat für einen Rollstuhl. Es gibt Rollstuhlanhänger, also Anhänger, wo ein Rollstuhl drauf passt. Dann hast du gleich ein Fahrradtaxi in der Stadt. Und vielleicht Carsharing-System, damit man, wenn man doch auf das Auto zurückgreifen muss, aber das muss nicht dein privates Auto. Und wenn, dann muss das Carsharing-System aber so sein, dass es Fahrzeuge gibt, die Rollstühle mitnehmen können. Oder es gibt zum Beispiel diese Fahrradverleihsysteme häufig von der Bahn und so. Aber ich habe noch kein Behindertenrad mit drei Rädern gesehen zum Beispiel. Warum? Also das heißt, wenn ich in eine fremde Stadt fahre, also ich habe zu Hause ein Behindertenrad, er passt aber in keinem Aufzug rein, er ist halt zu lang dafür. Und wäre natürlich nice, wenn ich mir sowas, ich fahre nach Berlin, da ist gerade eine Fahrraddemo, ich habe gerade Lust mitzumachen, hopp, ich leihe mir ein Fahrrad. Das geht bei mir nicht. Solche Sachen, also du musst es einfach ins Konzept, die Mobilität von Personen, die eine Behinderung haben, einfach Behinderung unterschiedlicher Art mitdenken. Und das ist sowieso so, dass viele Menschen mit Behinderung gar kein Auto fahren können, weil allein aufgrund der Einschränkungen. Ne? Also blinde Menschen werden ja kein Auto fahren. Die werden dann gefahren. Und ich finde, du bist dann auf einen Fahrer, auf jemanden, der für dich fährt, angewiesen. Dann finde ich schon, dass es gut, wenn wir das auf gesellschaftlicher Ebene kollektiv organisieren, dass nicht jeder für sich seinen Privatfahrdienst organisieren muss. Deswegen finde ich ein korrektes ÖPNV und Angebot auf jeden Fall muss in der Lösung sein. Also in der Stadt, wo ich bin, ist weder die Haltestelle barrierefrei ausgebaut, dann fährt der Bus jede halbe Stunde. Es gibt im Bus nur einen einzigen Rollstuhlplatz. Wenn er schon belegt ist, muss ich eine halbe Stunde den nächsten Bus warten. Oder der Fahrer duldet, dass ich mit ihm im Weg, aber das ist nicht versichert. Wenn es einen Unfall gibt, kann man verletzt werden. Das ist auch nicht so geil. Das ist der aktuelle Zustand. An einer Mobilitätswende muss da die Barrierefreiheit auf jeden Fall berücksichtigen.
Und hast du das Gefühl, weil das Thema Klimagerechtigkeit ist ja gerade irgendwie gesellschaftlich ziemlich am Kommen oder en vogue oder etabliert vielleicht teilweise schon. Viele junge Aktivistinnen engagieren sich in diesem Bereich. Hast du das Gefühl, dass da vielleicht auch bei den jungen Menschen eher so eine Offenheit oder eine Bereitschaft vorhanden ist? Oder hast du das Gefühl, dass das Rad neu erfunden werden muss, dass das halt überhaupt gar nicht im Blickfeld ist bei den Aktivistinnen?
Ich glaube nicht unbedingt, dass das viel mit dem Alter zu tun hat. Also meine Feststellung ist, dass sehr viele Redebeiträge auch zum das Thema Rassismus immer häufiger vorkommen, was auch wichtig ist, weil die Klimabewegung hat auch ein Rassismusproblem. Da ist es auch queer-feministische Beiträge etc. Also dass es viele so Positionen von Minderheiten ihren Platz finden, aber ich höre selten Beiträge, die aus der Behindertenrechts-Community, also Behindertenrechtsaktivisten kommen selten zur Sprache, weil sie wahrscheinlich selten dabei sind und weil es auch nicht extra angefragt wird. Also wenn ich einen Redebeitrag zu dem Thema vorschlage, finden das die Leute toll. wird es angenommen, aber es ist nicht so, dass man angefragt wird für das Thema, zum Beispiel auf eine normale Demo, auf eine Recht auf Stadt-Demo, wo es zum Beispiel, wie soll die Stadt gestaltet werden, auch sau wichtiges Thema ist. Da können, oder eben auf eine Fahrradverkehrswende-Demo. Ich schlage es gerne vor, dann gibt es auch den Beitrag, aber der wird einfach, es ist einfach kein Thema, also du liest Aufrufe, langsam kommt das, dass das Wort Ableismus zu finden ist, aber das ist noch zu selten der Fall, dass übrigens unsere Demo richtet sich, also von dieser Demo werden ausgeschlossen Rassisten, bla bla bla, in dieser Auflistung fällt auch Menschen, die Menschen mit Behinderung diskriminieren, die wollen wir auch nicht auf Demos haben. Eigentlich, wenn du jeder fragt, wird er dir auch sagen, natürlich will ich die nicht haben, aber wenn nicht unbedingt daran gedacht, das zu erwähnen. Das finde ich auch bezeichnend dafür, wie unsere Gesellschaft tickt bei dem Thema. Und ich sehne mich manchmal nach den 70er Jahren, wo es Krüppel, sogenannte Krüppelbewegungen gab. Es war so Krüppel, na und? Es gab so Underground-Zeitschriften, ein bisschen aus der situationistischen Bewegung, also der Selbstorga-Bewegung, Libertär. Und die haben sich teilweise Aktionen, coole Aktionen getraut, mit so irgendwelchen Ministerien festgekettet, um für Barrierefreiheit einzutreten und so. Manchmal sehne ich mir nach einer Bewegung, die wieder ein bisschen frecher ist und Direct Action macht. Ich als Aktivistin insbesondere. Ich mache es manchmal alleine im Kleinen, aber ich würde mir eine größere Bewegung, und zwar die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung. Weil eine Minderheit alleine lassen, wir so auch nicht effektiv für Rechte eintreten können. Also eine gewisse Intersektionalität, zusammenführende Kämpfe ist wichtig. Und das habe ich gestern dargelegt und ich empfehle echt richtig diesen Film, der heißt Crip Camp. Und das ist Sommer der Krüppelbewegung, heißt das auf Deutsch. Und es geht um Behindertenrechtsaktivisten in den USA in den 70er Jahren, die ich durch diese Zusammenführung von Kämpfen, zum Beispiel mit Civil Rights Movement, das damals zu dem Zeitpunkt sehr stark war, die Umsetzung von Gesetzen erreicht haben und so. In manchen Punkten sind die USA weiter, was Rechte von Menschen mit Behinderung angeht, als wir. Und ich glaube, das ist diese starke Bewegung und Convergence de Lutte, wie man auch sagt, also zu Kämpfe zusammenführen. Und ich glaube, in Deutschland, wir brauchen das noch. Also ich sehe es im Moment in der Behindertenrechtsbewegung, ich sehe meine Bubble dann einerseits und ich sehe die Klimabubble andererseits, aber ich sehe sehr wenig Connection dazwischen. Das fehlt.
Definitiv. Und hast du Ideen, wie wir das irgendwie besser verbinden können, so Lösungsansätze?
Es gibt immer mal wieder ein paar. Also es gibt in Berlin haben sie zum Beispiel eine Inklusions-AG, die beratend für Massenbewegung eher dazu steht. Die versuchen auch Vorträge, sich weiterzubilden zu dem Thema Inklusion und Politik. Und die versuchen Konzepte zu entwickeln, die Barrierearmut so gewährleisten bei Aktionen. Ich sage Armut, weil die Gesellschaft hat so viele Barrieren, du wirst nicht komplett barrierefrei sein. Es gibt Barrieren, die wir einfach... Und das geht eben das Konzept ein bisschen so, Barrieren gemeinsam überwinden, wenn die schon da sind. Also entweder abschaffen, das ist natürlich die Ideal, aber wenn die schon da sind, gemeinsam überwinden, damit Teilhabe möglich ist und damit gemeinsame Protest möglich ist. Das ist, glaube ich, ein gutes Konzept. Viele Menschen mit Behinderung sind viel in sozialen Medien unterwegs, auch viele sind auch weniger mobil, deswegen viel im Internet und so, im virtuellen Bereich. Die berichten sehr viel über ihren Alltag, über die Probleme, die sie mit der Krankenkasse für Hilfsmittel, für Schmerztherapie, frag mich nicht. Du verbrauchst ständig deine Energie, also wir sagen, wir haben Energielöffel. Wir haben vielleicht, und dann, ich verbrauche sau viele Energielöffel darin, überhaupt, dass ich den richtigen Rollstuhl und so weiter habe, der meine Bedürfnisse entspricht. Während gesunde Menschen da noch volle Löffel haben, für andere Aktivitäten haben. Ne? Das muss man auch so sehen. Und die Erkrankung nimmt dir auch viel Energie. Und darüber berichten die Menschen. Und das zu, zu dieser Vernetzung beizutragen, zum Beispiel nehmen wir mal Twitter, das Retweeten, wenn Leute auf Probleme hinweisen. Vielleicht macht das auch Druck auf die Behörde, das Unternehmen, das gerade kritisiert wird. Es hilft, wenn auch nicht behinderte Menschen den Protest von Menschen mit Behinderung unterstützen. Ich habe zum Beispiel relativ konkrete Erfahrungen mit der Bahn. Die haben scheinbar beim Sozialmedia mehr Personal als bei dem Mobilitätsdienst. Und einmal hatte ich, nur um ein Beispiel zu nehmen, wie penibel sie sind, ich fahre zu einem Kongress nach Berlin. meinen Zug, da wo ich Mobilitätshilfe, um in den Zug einzusteigen, weil es Stufen gibt, brauche. Das ist ab 7.15 Uhr morgens. Mein Zug fährt 7.14 Uhr. Ich kriege eine Ablehnung, weil da noch keine Dienstzeit ist. Ich darf nicht frei fahren, wann ich will. Dann beschwere ich mich über Sozialmedien mit Hallo, geht's noch für eine Minute? Was soll das? Dann kriege ich ein paar, dann retweeten das viele Menschen. Ein paar Minuten später kriege ich doch einen Anruf von der Bahn mit, ja, wir finden eine Lösung, die Kolleginnen sind bereit, früher zu kommen. Aha. Und dann bin ich gefahren. Aber nur, weil ich den Mut hatte, mich zu beschweren und weil ich auch die Energie dafür hatte. Und manchmal bist du krank, du kannst nicht mehr und du hast keinen Bock mehr und nicht jeder ist so extrovertiert wie ich. Also es gibt auch schüchternere Menschen, Leute, die in der Kommunikation nicht so gut sind. Also nicht jeder schafft das, sich so durchzusetzen. Und das finde ich problematisch, das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Es geht nicht um Service, das heißt Mobilitätsservice, es geht um Grundrecht.
Gesellschaft für die Schnelligkeit der Zeit. Zeit zu sein wie die anderen, nur wer gleich ist, der ist geil. Immer schneller, höher, besser, besser, besser sein als die, die immer funktionieren. Aber wie, ja wie, wieso hab kein Bock aufs Weiter, weil Weiter dich zerreißt. Dich platt macht, dir die Luft nimmt, bis du einfach nur noch schreist. Doch schrei leise, schreien ist Scheitern und Scheitern nicht erlaubt. Alles dreht sich, nichts bewegt sich. Bitte mach was, los mach was. Ohne Chance und ohne Ziel, ohne Peilung, wo du hin willst, ist schon wenig, viel zu viel. Keine Mutter, die besorgt war, den Vater nie getroffen. Wie oft hättest du ihn gebraucht, er dich nicht, hat nur gesoffen. Wieso bist du nicht so schlank, so gesund wie die da drüben? Bist so blöd, bist so fett, sagt er. Kann man so nicht lieben. Schau hinauf zu den da oben, an die Spitze der Gesellschaft. Für die bist du nur Dreck. Bist hier unten, ganz weit unten.
Das war Manu aus Berlin. Manu macht seit vielen Jahren Musik, trotz ihrer Behinderung eine unglaublich starke Person, die immer wieder aufsteht. Und daher in diesem Rahmen ganz herzliche Grüße nach Berlin zu Manu.
Ja, und wir wollen jetzt auch anknüpfen, weil es immer noch mehr Vertiefung gibt und Inhalt von Cécile Comte. An alle, die gerade erst eingeschaltet haben, ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Heute zum Thema Aktivismus und Inklusion. Dafür haben wir für euch ein Interview aufgenommen bei den Libertären Tagen mit Cécile Comte. Sie ist Aktivistin, auch mit Rollstuhl und macht viel Aufklärungsarbeit zu dem Thema, stellt Forderungen. Und genau das Interview, was ihr jetzt schon gehört habt, bis jetzt in der Sendung, geht jetzt auch noch weiter und vertieft sich nochmal in dem Teil zu Repressionen. Wie ist es eigentlich, mit und ohne Rollstuhl Repressionen zu erfahren? Weil Cécile war ja nicht von Anfang an behindert oder ist nicht von Anfang an, eben hat nicht von vornherein mit Rollstuhl gelebt. Und dann kommt noch mal eine kurze Unterbrechung nach dem Teil und dann hört ihr den letzten Teil des Interviews. Viel Spaß mit Cécile Comte.
Wir wollten noch mal zum Thema Repression mit dir sprechen. Du hast ja schon mehrmals oder oft Repressionen erlebt. Hast du da, oder wie sind da deine Erfahrungen mit und ohne Rolli? Gab es da irgendwelche einschneidende Sachen, wo du gesehen hast, da ist die Repression, sieht die anders aus oder ist es total gleich und überall dasselbe?
Also Repression gegen politisch Aktivisten hat es, glaube ich, immer gegeben und es gibt immer so schöne, also in der Regel geht es gar nicht darum, was du machst, sondern was du bist und was du denkst und dann wird ein Vorwurf, ein Straftat oder sonst was erfunden, sage ich mal, ein Vorwurf muss daher halten. Das hat immer so funktioniert. Und mit dem Rollstuhl haben sie ein paar Gründe dazu. Und ja, die Polizei ist auch nicht barrierefrei, sage ich mal, ist ebenistisch ganz stark geprägt. Und wo sie also eine Sache sieht, die sie als Schwäche identifiziert, wird sie das ausnutzen, um Repression auszuüben. Also das erlebe ich schon oft in dem Sinne von du zum Beispiel, wenn du dich an einer Sitzblockade auf dem Boden beteiligst, aber du erzählst der Polizei, ja hallo, ich bin gehbehindert, bin nicht in der Lage, selbstständig aufzustehen. Sie können mich hochtragen, aber bitte schön meine Gelenke nicht verbiegen. Die Zwangsgriffe wären nicht verhältnismäßig. Also gesetzlich gesehen ist es auch illegal, den Zwang in der Form anzuwenden, um was zu erreichen, was ja gar nicht physikalisch möglich ist. Der Zwang muss immer verhältnismäßig sein. In der Realität kriegst du so zu hören, wenn sie behindert sind, gehen sie nicht auf Demonstrationen. So, ne? Mhm. Das ist die Realität. Wenn man behindert ist, demonstriert man nicht. Toll. Und deswegen wurde ich schon ein paar Male ziemlich übel verletzt, also bis mal bewusstlos sein, weil der Schmerz nicht zu ertragen war. Andererseits führt es vielleicht auch ein bisschen zu Überraschung und zu Situationen, wo die Polizei erst recht nicht weiß, wie sie damit umgeht und kann auch effektiv sein. Also ich stelle mir vor, wenn wir mehr werden und 20 Leute mit Rollstuhl auf einer Demo kommen und irgendeine Blockade machen und die Rollstühle dann alle aneinander verkeilt sind und so, kann es auch eine effektive Blockade geben, wo Repression schwieriger wird. Weil wie viele Transporter haben sie, wo die Rollstühle reinpassen, um dich in Gewahrsam zu nehmen? Da passen 20 Rollstühle hier nicht rein. Also keine Ahnung. Es kann auch, ich glaube, man kann auch einen kreativen Umgang damit finden. Es ist schwierig, wenn du eher alleine bist halt damit. Ja. Okay. Weil sonst meine Erfahrung ist eher, dass es vor allem auf das politische Engagement zielt. Ich habe gerade in der Linken ein absurdes Rollstuhlverfahren, wo es Widerstand gegen vorschreckende Beamte sei, an einer Sitzblockade sozusagen teilzunehmen, indem man im Rollstuhl sitzt und die Bremse anzieht. Das soll ja die Kraftausübung, die Bremse. So verstehe ich das mindestens, die Anklage. Obwohl ich der Meinung bin, der Rollstuhl ist ja einfach meine Beine, wie ein Körperteil zu behandeln. Und wenn eine Sitzblockade laut Bundesverfassungsgericht keine strafbare Handlung ist, dann ist es eine Blockade im Rollstuhl auch nicht. Aber naja, und man streitet sich darüber, aber der eigentliche Grund, das war eine Anti-Atom-Demo und die wollten was gegen Atomkraftgegner machen.
Du hast schon so viele Sachen erlebt und Repressionen und keine Ahnung, du musst dich mit so vielen Dingen rumschlagen. Was gibt dir den Mut, weiterzumachen oder die Kraft, was gibt dir die Kraft, weiter politisch aktiv zu sein?
Naja, es gibt schon hoch und runter und öffentlich sichtbar ist eher der Teil, der aktiv mit viel Energie da ist. Aber ich habe auch mal eine Phase, wo ich einfach nur noch im Bett liege, auch wegen der Krankheit, aber nicht nur. Wichtig, glaube ich, zu wissen, wofür du kämpfst. Und sich auch weiterzubilden, eben auch Vorträge, Seminare lesen. Weil wenn du weißt, wofür du stehst, dann hast du auch die Motivation zu kämpfen. Und ich wäre, wenn ich nicht politisch aktiv wäre, würde es mir richtig psychisch nicht gut gehen, weil Ich wäre super frustriert. Ich würde mich schuldig daran fühlen, dass der Klimakollaps auf uns zugeht. Ich habe mindestens hier das Gefühl, ich versuche, was dem gegen uns zu entretten. Und ich bin im Fein mit mir selbst, immerhin. Trotz meiner Widersprüche, die jeder Mensch hat. Also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich nicht kämpfen können würde. Und ja, manchmal auf diese Frust, auf diese Wut entsteht auch Energie. Das ist, glaube ich, das eine. Aber man soll aufpassen, dass nicht die Emotionen alles überwältigen, nur auf Action, weil dann verbrennt man sich. Man muss auch wissen, genau die Inhalte haben. Deswegen schreibe ich gerne, recherchiere ich gerne. Ich habe einen Blog, wo ich Artikel schreibe und so. Und da, ich bin im Redaktionskreis der Graswurzelrevolution, also gewaltfreier Anarchismus, Monatszeitschrift. Und das ist für mich zum Beispiel eine sehr bereichernde Arbeit, weil ich auch Texte von anderen lese, auch ein bisschen Theorie mich beschäftige, was ich vielleicht sonst nicht machen würde. Und ich glaube, das gibt dir dann ein gesunder Gleichgewicht im politischen Engagement.
Habe ich vorhin schon gesagt, dass das Thema Klimagerechtigkeit ja in der Gesellschaft schon angekommen ist, also mehr als vielleicht vor 20, 30 Jahren, also solche Massenbewegungen wie Fridays for Future oder vielleicht auch Extinction Rebellion. Hast du das Gefühl, dass auch solche radikaleren Ansätze oder Forderungen, auch Waldbesetzungen, dadurch vielleicht auch so ein bisschen gesamtgesellschaftlich mehr akzeptiert sind?
Bin mir nicht sicher. Deswegen braucht es entsprechend radikalere Aktionen, weil einfach das Haus brennt. Wir haben keine Zeit mehr. Und ich denke, dass dadurch eine gewisse Akzeptanz, weil ziviler Ungehorsam oder radikale Aktionen, Direct Action, sind sehr wichtige politische Mittel. Die müssen aber zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Das ist ein bisschen die Kunst des Happenings. Ein Happening muss funktionieren und das ist die Kunst, dass es alle Bedingungen dafür da sind. Weil wenn das nicht der Fall ist, wird die Aktion nicht verstanden, das ist kontraproduktiv. Um ein Beispiel zu nennen, dass es um Atommülltransporte ging, als kurz vor dem Castortransport die Bahnanlage beschädigt wurde, wollte es keiner gewesen sein, aber auch keiner das schlecht finden in der Bewegung. Und in der Öffentlichkeit wurde es verstanden, worum es ging. Wurde nicht unbedingt immer für gut geheißen, aber es wurde verstanden. Wenn du das irgendwann ohne irgendeinen Anlass machst, werden die alle sagen, bist du Gaga oder was, das ist nicht vermittelbar. Obwohl es wäre die gleiche Aktion. Das heißt, eine bestimmte Aktion muss den richtigen Rahmen. Und ich glaube, dadurch, dass die Klimakatastrophe so auf uns zukommt, braucht es einfach radikale Reaktionen. Ob die Leute die gut finden, das ist eine Sache. Aber dass die Leute verstehen, warum es die gibt, glaube ich schon. Es gab sehr interessantes Kommentar, zum Beispiel nach der Blockaden der Autobahn in München. Anlässlich der internationalen Autoausstellung sind die Zufahrten nach München an einem Tag durch Abseilaktionen blockiert worden, über Autobahnen. Und dann hat die Polizei den Verkehr gestoppt, um die Leute zu räumen. Und dann sind die Leute in Präventivhaft, diese neue Polizeigesetz, ne, ist nur dafür da, angeblich gegen schwere Straftaten, wurde gegen Umweltaktivisten angewendet. Und da gab es ein interessantes Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, warum machen die Leute das? Und man sollte statt über sagen, ist es ein Eingriff in den Straßenverkehr, ja oder nein, man sollte fragen, warum die Leute solche radikaleren Aktionsmittel greifen, warum immer mehr solche Aktionen stattfinden und dass es eigentlich gut ist, dass es solche Aktionen gibt, weil es muss sich was verändern.
Cecile, du hattest vorhin schon mal angesprochen, ganz am Anfang, dass es eigentlich ziemlich viele Barrieren gibt für Menschen mit Behinderung als Teil von politischen Veranstaltungen oder generell als Teil von der Bewegung zu sein. Und denkst du, dass die Bewegung teilweise diese ganzen Barrieren nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil eben so wenig Menschen mit Behinderung die Perspektive reinbringen und auf diese Barrieren immer wieder zeigen? Oder, also so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, ist die Bewegung wenig inklusiv, weil die Menschen fehlen? Oder fehlen die Menschen, weil die Bewegung so wenig inklusiv ist?
Es ist möglicherweise beides, aber ich habe schon, also ich denke schon, dass nicht unbedingt auf Accessibilität, also Barrierefreiheit, geachtet wird, weil es einfach eine Randgruppe ist. Man sieht den, ach, den Aufwand werden wir doch nicht für die zwei Leute. Oder du kriegst zum Beispiel als Betroffene, wenn du nachfragst, ja gut, wir haben eine Treppe, aber wir können dich hochtragen. Also die Leute sind der Meinung, dass man keine größeren Maßnahmen hier Richtung barrierefreie treffen muss, nur für so ab und zu mal eine Ausnahme. Aber wenn die Infrastruktur barrierefrei wäre und zugänglich wäre, würden meiner Meinung nach von sich aus viel mehr Menschen kommen. Nur weil sie es gewohnt sind, ausgegrenzt zu sein, fragen sie manchmal gar nicht mehr danach. Und deswegen meine ich, dass es schon ein Schritt getan wäre, wenn man mindestens den Ist-Zustand zum Beispiel auf seiner Homepage oder wenn man einlädt zu irgendwas beschreiben würde, damit die Leute eine Entscheidung treffen können, Fragen stellen können. Wäre mindestens das. Das heißt, weil wenn wir es doch wieder erwarten, barrierefrei ist, habe ich vielleicht doch Lust, die Veranstaltung zu besuchen. Aber ansonsten habe ich keinen Bock, mir mal wieder auf dem Parkplatz rumzustehen und auch scheiße, ist jetzt wieder im zweiten Stockwerk. Komm jetzt wieder nicht rein. Und wenn du solche Erfahrungen machst, dann kommst du halt nicht mehr raus. Und dann wird gedacht, oh, es gibt keinen Bedarf. Dann warum sollen wir umbauen, wenn es keinen Bedarf gibt? Und die Katze beißt sich ein bisschen in die Schwanzen.
Du hattest gestern in deinem Vortrag auch erwähnt, dass es eigentlich schon gerade einen ziemlich starken Protest auch gibt gegen den neuen Gesetzesvorschlag. Wo können sich denn Menschen darüber informieren? Beziehungsweise hast du ja auch immer wieder gesagt, wie wichtig das ist, dass sich eben die Bubbles verbinden und Kämpfe zusammengekämpft werden. Wo genau können sich Menschen informieren? Wo können Menschen hingehen, wenn sie diese Kämpfe verbinden wollen und Teil der Behindertenrechtsbewegung sein wollen?
Viele Menschen mit Behinderungen sind sehr viel auf Sozialmedien unterwegs, weil sie auch weniger mobil häufig sind und dadurch einfacher Zugriff auf den Computer, wofür es auch viele Hilfsmittel, auch für Menschen, die so eingeschränkt sind, dass sie vielleicht nicht tippen, dann können sie vielleicht Sprachnachricht machen. Also die haben einfach Möglichkeiten, sich da zu artikulieren. Mhm. Und wenn man sich mit denen vernetzt, auch nur einfach folgen, was sie machen in den sozialen Medien und dann vielleicht weiter verbreiten, weil du dadurch einfach einen Blick in deren Leben, weil die die Zustände, die Missstände deswegen auch anprangern online. Ich mache das auch. Mir geht es um gegenseitige Hilfe. Ich habe auch sehr coole Ratschläge, weil, keine Ahnung, mein Rollstuhl passt nicht und andere hatten die bessere Ideen und mir da und da den Service geraten. Also gegenseitige Hilfe ist natürlich wichtig, aber auch es geht darum, Missstände aufzuzeigen an eine breitere Öffentlichkeit. Und wenn diese breitere Öffentlichkeit das auch verbreitet, dann ist es mehr Druck auf das eine Unternehmen oder die eine Behörde. Alleine schafft man das nicht, aber wenn Menschen dazu beitragen, ist es gut. Das heißt, und da kriegt man einfach auch viel mit. Man findet schon die Leute mit den richtigen Suchbegriffen, so, ne? Das ist eine Sache, sonst gibt es Vereine und ich empfehle nicht die bevormundenden Vereine à la Lebenshilfe und so, die einfach nur Behinderung verwalten und Heime verwalten zum Beispiel. In der Behindertenrechtsbewegung ist sowieso starker Gegenwind gegen Heime, die Heimpolitik. Die Politik würde gerne die Menschen in Heime abschieben, dann ist es nicht mehr angeblich, weil die da besser betreut werden und für sie gesorgt wird, ist alles gut. Dann sieht diese Leute die Gesellschaft nicht mehr und es ist alles gut. Die Politik mag gerne Alte zusammen mit Alten, Behinderte mit Behinderten und so weiter, Familien mit Familien, aber bloß nicht zusammenmischen. So macht das die Politik und da gibt's, das ist keine Inklusion, das ist Exklusion, definitiv. Und dann hast du sowas wie bei der Flutkatastrophe in der Lebenshilfe, wo dann ein ganzer Heimbewohner alle ertrunken sind, weil es auch ein einziger Betreuer für 60 Leute gibt oder so. Das ist der normale Schlüssel. Und deswegen wollen die Leute möglichst selbstbestimmt. Und da gibt es zum Beispiel im Moment starker Protest gegen das IPREG, das ist Intensivpflegegesetz, wonach Menschen, die intensive Pflege, zum Beispiel Dauerbeatmung brauchen, in Heime sozusagen abgeschoben werden sollen, weil angeblich da besser betreut werden. Die Gelder werden gekürzt für die ambulante Pflege. Also ansonsten sind sie sozusagen eigene Arbeitgeber und haben ihre Assistenz, die sie einstellen und die sie rund um die Uhr betreut. Das ist selbstbestimmt für die Menschen. Und das soll mehr oder weniger abgeschafft werden, erschwert werden durch Kürzungen. Dafür offiziell werden die Gelder natürlich erhöht, weil die Heime kriegen mehr Geld. Und zum Beispiel Vereine wie die ISL sind da sehr aktiv. Interessenvertretung selbstbestimmt leben, ISL e.V. Weil das ist selbstbestimmt, das ist eben nicht fremdbestimmt, das sind keine staatliche, zeitlich geförderte Vereine. Ansonsten gibt es sowas wie barrierefreie Bahn für alle, da gibt es so einen Blog, über die Probleme wird regelmäßig berichtet. Also es gibt diverse Kobinet-Nachrichten, das ist eine Online-Nachricht, von was über Behindertenrechtspolitik berichtet, also Gesetzlage und so. Du hast die neue Norm, das ist Podcast und Artikel Online-Magazin mit Interviews, mit ganz vielen Auseinandersetzungen zum Thema Eugenik, Ableismus, welche Worte sage ich Menschen mit Behinderung oder nicht. Diese Frage wurde da auch gestellt, das heißt, wenn man da zu dem Thema mehr erfahren will, ist die Zeitschrift, die heißt Die neue Norm, auch sehr interessant.
Vielen Dank, Cecil, dass du den ganzen Weg hierher gekommen bist und die libertären Tage bereichert hast mit deiner Perspektive. Ach, übrigens zum Thema Inklusion. Die Hintergrundgeräusche waren so kleine Menschen, die hier rumwuseln. Das sollte euch nicht stören. Stimmt's?
Den Straßen, das alte Meer, Asphalt und gelber Rasen von überall her, kommen Wolken geflogen, ich bin im Alltag, ich war lang nicht mehr oben und jede Farbe wirkt irgendwie gleich, hab mich gemalt, kreidebleich, wenn die Schwerkraft geht, Richtung Boden will ich nach Kairo, bis nach Kairo, wenn ich jetzt wandern, hab meine Schuhe noch an, ich will nach Kairo, bis nach Kairo. Im Keller meiner Träume, wurde seit Jahren nicht geputzt, da sind so viele Dinge, die ich stattdessen machen muss. Ich wollte auch eigentlich alles, was ich will, auch mal probieren. Doch dann kam was dazwischen, zwischen die Türen. Wenn die Schwerkraft geht, Richtung Boden drückt, will ich nach Kairo, bis nach Kairo. Wenn ich jetzt wandern, hab meine Schuhe noch an. Ich will nach Kairo, bis nach Kairo. Das will ich schon seit Jahren, doch ich kann mich nicht biegen oder einfach so wegfahren. Bis nach Kairo, ich will nach Kairo, bis nach Kairo. Wenn die Schwerkraft geht, Richtung Boden drückt, will ich nach Kairo, bis nach Kairo. Wenn ich jetzt wandern,
das war ein weiteres Lied von Station 17 mit dem Titel Kairo von dem Album Alles für alle, was im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. Wir sind auch schon angekommen, fast am Ende der Sendung in 7 Minuten. Und ihr habt jetzt das Interview von Cécile Comte gehört. Das wurde auf den Libertären Tagen letztes Jahr 2021 aufgenommen. Und die ganzen Links und Empfehlungen, die sie ja euch mitgegeben hat, die werden wir auf jeden Fall nochmal online verlinken, da auch, wo ihr die Sendung nachhören könnt, unter a-dresden.org oder freie-radios.net. Zum Schluss wollten wir euch noch einmal auf einen Aktionstag hinweisen. Es gibt nämlich in Leipzig das Bündnis, das heißt Behindern, Verhindern, und weil es eben immer noch Tatsache ist, dass zu viele Barrieren und Benachteiligungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen alltägliche Konfrontation sind, fordern die in ihren Aktionstagen und machen aufmerksam auf Veränderungen, die ja die Gesamtgesellschaft auch mitbedenken sollte. Diese Aktionswoche wird vom 2. bis zum 8. Mai 2022 in Leipzig stattfinden und den Höhepunkt bildet dann eine Kundgebung auf dem Markt am Samstag, den 7. Mai 2022 in Leipzig. Also wenn ihr darauf Lust habt, das zu unterstützen, dann erkundigt euch einfach weiterhin. Wie gesagt, wir stellen die ganzen Links zu den Details nochmal online. Und dann gibt es eben noch den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dieser ist am 5. Mai. Und bevor wir jetzt unsere Sendung schließen, haben wir für euch noch ein paar O-Töne vorbereitet. Und zwar befragen wir drei Menschen oder äußern sich drei Menschen, die auch eingeschränkt leben in ihrem Alltag, zu der Frage, was wünschst du dir von der sozialen Bewegung? Die hört ihr jetzt gleich. Erstmal nochmal vielen Dank an euch drei, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ihr euch mitgeteilt habt. Und das ist sehr bereichernd für Menschen, die Bock haben und für die ganze Gesellschaft, sich da um Veränderungen Gedanken zu machen und zu bemühen. Also nochmal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt die Sendung gerne weiter oder hört sie nochmal mit eurer Politgruppe oder wenn ihr nicht irgendwo organisiert seid, einfach in eurer WG oder alleine an und vielleicht überlegt ihr euch auch, was ihr so dazu beitragen könnt.
Also ich würde mir wünschen, dass auch im Vorhinein darauf zum Beispiel geachtet wird, dass dieser Ort, ich sag mal, relativ barrierenfrei ist. Und falls das halt nicht so ist, dass man halt bei der Planung schon so ein Konzept miterarbeitet, was den RollstuhlfahrerInnen das jetzt nicht so erschwert, dort mitzumachen. Genau, und das dann auch, wenn man es ja postet, auch mit drunter schreibt, dass es ein Konzept für RollstuhlfahrerInnen gibt.
Ich habe darüber nachgedacht, wo ich Barrieren bemerke in der linken Szene oder bei Aktionen. Und ich habe halt eine Sehbehinderung und bemerke da eher weniger Barrieren. Also es kommt höchstens vor, dass ich so Flyer nicht lesen kann oder halt Probleme habe, einen Ort zu finden oder Protokolle zum Beispiel nicht durchlese, weil ich zu faul bin, weil ich weiß, ja, das muss ich mir dann wieder vergrößern oder so. Dadurch habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Glück und ich weiß aber, dass es für viele Menschen mit Behinderungen immer noch sehr schwer ist, so einen Zugang zur Szene zu finden. Und es kommt auch immer auf die Schwere der Behinderung noch mit an, an welche Barrieren man stößt. Und ich glaube, da kann schon noch viel getan werden, gerade wenn man einfach so einen Ort betreten will. Also dass zum Beispiel Rollstuhlrampen da sind oder ja, dass vielleicht auch mal irgendwo was in Blindenschrift steht. Oder dass halt bei Veranstaltungen mit dasteht, wie man am besten einen Ort findet oder wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Das ist noch ausbaufähig. Was ich mir von der linken Szene noch wünsche, ist, dass weniger gemackert wird und weniger Wert darauf gelegt wird, besonders cool rüberzukommen. Weil ich glaube, dass behinderte Menschen dadurch mehr ausgeschlossen sind, weil ihre Schwächen dann nicht anerkannt werden oder sie vielleicht dann das überspielen müssen. Und ich glaube, dass das kein gutes soziales Umfeld ist. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich in der linken Szene gelandet bin, dass ich mich so dahin entwickelt habe. In meinem Leben war das ein sehr großer Gewinn, weil ich habe Exklusionen erlebt, weil ich in einem Gelände zur Schule gegangen bin und meine Ausbildung gemacht habe, wo viele behinderte Menschen auf einen Haufen waren und wir hatten nicht so viel Kontakt zu Menschen aus, der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Da ist so die linke Szene für mich einfach ein neues Zuhause geworden, wofür ich unfassbar dankbar bin und was ich auch nicht mehr missen will. Was ich mir halt wünsche, ist halt, dass auch andere Menschen mit Behinderungen davon profitieren, von dem Gewinn, den man dadurch hat. Dass man da mehr gesehen wird.
Ich wünsche mir von einer sozialen Bewegung die Verbindlichkeit und die Bereitschaft, über den eigenen Erfahrungshorizont hinaus Exklusionsmechanismen mitzudenken und auch abzubauen. Dazu gehört als allererster Schritt, Betroffene zu hören und auch ihnen Gehör zu verschaffen. Außerdem wünsche ich mir Flexibilität und eine Akzeptanz für unterschiedliche Grenzen von Menschen.
Ja, und das war's auch mit unseren O-Tönen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank für diese spannenden Einblicke und euch noch einen restlichen schönen Sonntagabend.
Von mir auch, und wir sehen uns im Februar wieder. Macht's gut.
Tschüss.